Herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir haben hier für dich Auszüge auf dem Tisch liegen aus einem historischen Roman Ganymed, Savaschlas, Kriege der Beute.
Mhm.
Und dieses Material, das nimmt uns mit, ja, in die turbulenten Anfangstage des Islam. Es leuchtet so ein bisschen die oft ziemlich raue Wirklichkeit aus. Macht, Eroberung, Glaube in dieser ganz entscheidenden Zeit.
Ja.
Unsere Aufgabe für dich ist klar. Wir wollen mal die wichtigsten Einsichten und vielleicht auch die überraschendsten Details aus diesen Texten rausziehen. Es geht um die Kernfrage. Was treibt Menschen an, wenn Glaube, der Wille zur Macht und ja, die sehr konkrete Verlockung von Reichtum aufeinandertreffen?
Absolut. Und diese Quellen zeichnen wirklich ein Bild voller Nuancen. Also wir sehen da die Geburt einer neuen Macht im Nahen Osten, ja, getrieben von Akteuren mit ganz unterschiedlichen Motiven.
Mhm.
Das reicht dann von tiefem religiösem Eifer bis hin zu, naja, sehr handfesten weltlichen Interessen, eben der Beute, auf Türkisch Ganimet, die dem Buch ja auch den Titel gibt.
Stimmt. Und faszinierend ist eben zu beobachten, wie schnell aus Kämpfen um Überzeugungen handfeste Eroberungskriege wurden. Und wie interne Spannungen die junge Gemeinschaft quasi von der ersten Stunde an herausgefordert haben.
Ja, diese ständige Reibung zwischen dem hohen religiösen Anspruch und der knallharten Realpolitik, das ist es, was in diesen Auszügen immer wieder durchscheint, finde ich.
Okay, lass uns das mal genauer anschauen. Ein Punkt, der springt einem ja sofort ins Auge. Die Verteilung von Kriegsbeute, eben Ganymed, die scheint von Anfang an eine riesige Rolle gespielt zu haben.
Definitiv.
Ja, die Quellen beschreiben ja sehr lebhaft, wie schon nach der Schlacht von Badra, das war ja eine der allerersten großen Auseinandersetzungen, wie heftig da gestritten wurde. Was macht man mit den Gefangenen? Was mit dem erbeuteten Reichtum?
Ja.
Da standen sich ja zwei Schwergewichte gegenüber. Abu Bakr, der vorschlug, okay, wir lassen die Gefangenen gegen Lösegeld frei.
Mhm, der Pragmatiker.
Und Umar, der auf deren Hinrichtung drängte. Also ganz andere Linie.
Das ist ein Paradebeispiel für einen frühen Grundkonflikt, der sich wirklich durchzieht. Pragmatismus versus, ja, rigorose Prinzipientreue, könnte man sagen.
Genau.
Abu Bakr sah im Lösegeld halt eine praktische Ressource. Geld, das der jungen Gemeinschaft irgendwie zugutekommen würde.
Mhm.
Umar hingegen sah in den gefangenen Feinden aus Mekka unversöhnliche ideologische Gegner. Die darf man nicht schonen, war seine Meinung.
Okay.
Und diese Spannung, also zwischen Nützlichkeitserwägungen und dieser kompromisslosen Haltung, die finden wir immer wieder. Und es blieb ja nicht bei dieser einen Schlacht, ne?
Nee.
Die Quellen erwähnen auch die sogenannten Serje. Das waren so kleinere, gezielte Raubzüge.
Ah ja.
Der von Said bin Haritha gegen eine große mekkanische Karawane bei Karadel wird explizit als strategischer Schlag gegen die Handelsmacht Mekkas beschrieben. Also das war ganz klar auch ökonomische Kriegsführung.
Und dieser Fokus auf materielle Gewinne, der setzt sich ja fort. Bei der Eroberung der wohlhabenden jüdischen Oase Khaibar zum Beispiel.
Nach Khaibar.
Da wird detailliert geschildert, wie die Beute, also Waffen, riesige Mengen Datteln, andere Lebensmittel, ganze Depots, wie die materielle Not der Muslime in Medina spürbar linderte. Das war also überlebenswichtig, ganz klar.
Absolut. Nahrung, Ausrüstung.
Richtig interessant wird es dann aber nach der kampflosen Einnahme der Oase Fadak. Da heißt es in den Quellen, dieses Land sei direkt Mohammed persönlich zugefallen.
Mhm.
Und die Begründung dafür lieferte wohl eine spezifische Interpretation der Sure al-Hashr im Koran. Hier zeigt sich doch ganz, ganz deutlich, wie religiöse Legitimation und handfeste materielle Vorteile Hand in Hand gehen konnten, oder?
Das ist ein absolut zentraler Aspekt in diesen Auszügen. Es wird schon suggeriert, dass die Aussicht auf Beute, auf Ganymed, ein unglaublich starker Anreiz war.
Ja.
Nicht nur, um zum Islam zu konvertieren, sondern auch, um überhaupt an diesen oft gefährlichen Feldzügen teilzunehmen.
Klar, das Risiko war ja hoch.
Genau, ein prägnantes Beispiel dafür findet sich nach der Schlacht von Hunain. Da gab es laut den Quellen erhebliche Unruhe unter den langjährigen muslimischen Kriegern aus Medina, den Ansar.
Okay, warum?
Der Grund. Mohammed verteilte die gemachte Beute bevorzugt an gerade erst frisch konvertierte Stammesführer aus dem kürzlich unterworfenen Mekka.
Ach, an die Neuen?
Ja, offensichtlich eine politische Maßnahme, um deren Loyalität zu kaufen oder zumindest zu festigen. Sehr pragmatisch wieder.
Puh. Das muss ja für die Ansar, also die, die von Anfang an dabei waren und echt viel riskiert hatten, ein ziemlicher Schlag ins Gesicht gewesen sein. Wie hat Mohammed denn darauf reagiert?
Ja, das war es wohl. Die Quellen schildern eine eindrückliche Szene. Mohammed soll die verärgerten Ansar zusammengerufen haben.
Mhm.
Und in seiner Rede an sie versuchte er dann, diesen ja offensichtlichen Akt politischer Berechnung irgendwie spirituell zu rechtfertigen. Er appellierte an ihre tiefere Bindung an ihn und den Glauben, stellte quasi die immaterielle Belohnung, nämlich ihn selbst in ihrer Mitte zu haben, über die materielle Beute.
Ah, okay.
Politische Notwendigkeiten wie die Integration neuer Eliten mit den ursprünglichen religiösen Idealen in Einklang zu bringen. Ein Balanceakt, der, naja, nicht immer gelang, wie die spätere Geschichte dann zeigt.
Das leitet uns ja direkt zur nächsten Phase über. Nach Mohammeds Tod 632 brachen laut den Quellen da sofort massive Konflikte aus. Die sogenannten Ritterkriege.
Genau.
Oft wird das als Apostasiekriege übersetzt, also Kriege gegen vom Glauben Abgefallene. Die Texte beschreiben Aufstände zahlreicher Stämme auf der arabischen Halbinsel, die sich von der neuen Zentralmacht in Medina unter dem ersten Kalifen, Abu Bakr, lossagten. War das denn wirklich nur ein Abfall vom Glauben?
Tja, die Darstellung in den Quellen, also insbesondere die Betonung von Abu Bakrs unnachgiebiger Haltung und die brutalen Feldzüge seines Generals Khalid ibn al-Walid.
Der berüchtigte Khalid?
Genau der. Das legt schon nahe, dass es um weit mehr ging. Natürlich gab es Stämme, die die neue Religion ablehnten oder sogar eigene Propheten hervorbrachten. Aber mindestens genauso wichtig war die Frage der politischen Loyalität zur Zentralmacht in Medina. Und, ganz entscheidend, die Frage der Zakat.
Die Pflichtabgabe.
Richtig. Die Zakat ist ja die religiöse Pflichtabgabe, eine der fünf Säulen des Islam, aber eben auch eine wichtige Einnahmequelle für den jungen Staat.
Okay. Das heißt, einige Stämme waren vielleicht bereit, den Islam als Religion anzuerkennen, aber nicht Steuern nach Medina zu zahlen, so quasi.
Genau das scheinen einige argumentiert zu haben. Die Quellen nennen das Beispiel der Banu Tamim unter ihrem Anführer Malik ibn Nuaira.
Hm?
Die sollen gesagt haben, ihre Verpflichtung zur Zakat habe nur gegenüber Mohammed persönlich bestanden. Mit seinem Tod sei diese Verpflichtung erloschen.
Interessante Argumentation.
Ja, aber Abu Bakr sah das radikal anders. Für ihn waren Glaube und Zakat untrennbar verbunden. Wer die Zakat verweigerte, stellte sich außerhalb der Gemeinschaft und musste militärisch unterworfen werden. Da gab es keinen Kompromiss.
Knallhart.
Absolut. Es ging um die Etablierung einer zentralen Autorität, die nicht nur spirituell, sondern eben auch politisch und fiskalisch anerkannt wurde.
Und der Fall von Malik ibn Nuaira selbst wird ja in den Quellen besonders drastisch geschildert. Khalid ibn al-Walid ließ ihn hinrichten. Die Umstände sind ja wohl umstritten.
Sehr umstritten, ja.
Und heiratete dann dessen attraktive Witwe Layla noch in derselben Nacht. Das hat ja selbst damals für einen Skandal gesorgt, oder?
Absolut. Die Quellen berichten, dass selbst der spätere Kalif Umar total entsetzt war und Khalids Absetzung forderte.
Kann ich verstehen.
Abu Bakr soll seinen erfolgreichen, aber eben auch rücksichtslosen General jedoch verteidigt haben. Mit dem Argument, Khalid habe vielleicht einen Fehler im Urteil gemacht, ijtihad, aber nicht vorsätzlich falsch gehandelt.
Naja, dieser Vorfall wirft halt ein grelles Schlaglicht auf die Brutalität dieser Konsolidierungsphase. Es zeigt die gnadenlosen Machtkämpfe und die sehr unterschiedlichen Vorstellungen von Recht, Moral und Kriegsführung, selbst innerhalb der muslimischen Führungselite. Es ging darum, die Einheit mit allen Mitteln zu erzwingen. Ein weiterer großer Konflikt dieser Ritterkriege war ja der gegen Museidima im Osten Arabiens, in Yamama. Der erhob ja ebenfalls Anspruch, ein Prophet zu sein.
Ja, Musailima, der Lügner, wie er genannt wurde. Und dieser Krieg wird als besonders blutig und verlustreich für die Muslime beschrieben. Musailima hatte offenbar eine große Anhängerschaft und leistete erbitterten Widerstand.
Mhm.
Die Quellen heben hervor, dass er versuchte, Mohammed nachzuahmen, indem er eigene Verse im Stil des Korans verkündete.
Oh.
Abu Bakr und die Führung in Medina taten das natürlich als lächerliche Imitation und Gotteslästerung ab. Aber die militärische Bedrohung war real.
Verstehe.
In der entscheidenden Schlacht von Yamama fielen laut den Berichten viele Muslime. Darunter auch zahlreiche Männer, die große Teile oder den gesamten Koran auswendig kannten. Die sogenannten Hufas.
Wirklich? Das ist ja tragisch.
Ja, dieser Verlust war ein Schock. und gilt als einer der Gründe, warum später unter Kalif Usman der Koran schriftlich kanonisiert wurde, also gesammelt und fixiert.
Ah, daher weht der Wind.
Genau. Der Sieg über Musalima war letztlich aber entscheidend, um die Kontrolle Medinas über die arabische Halbinsel zu festigen.
Okay. Nach dieser Konsolidierung unter Abu Bakr und seinem Nachfolger Umar, unter dem ja dann die großen Eroberungen außerhalb Arabiens begannen, brachen die internen Konflikte aber erneut auf. Und zwar noch heftiger, wie es scheint.
Ja, leider.
Die Ermordung des dritten Kalifen, Osman, im Jahr 656 führte ja direkt in die erste Fitna, den ersten großen Bürgerkrieg innerhalb der muslimischen Gemeinschaft. Ali, Mohammeds Schwiegersohn und Cousin, wird zum vierten Kalifen gewählt, aber Muawiya, der mächtige Statthalter von Syrien und ein Verwandter Osmans, verweigert ihm die Gefolgschaft. Was waren da laut den Quellen die eigentlichen Zündfunken?
Die Texte nennen als tiefere Ursache für die Unzufriedenheit, die dann zu Osmans Ermordung durch Aufständische aus Ägypten und dem Irak führte, vor allem dessen Politik.
Was genau?
Ihm wurde Vetternwirtschaft vorgeworfen, Nepotismus. Er soll bevorzugt Mitglieder seines eigenen Clans, der Umayyaden, in wichtige Ämter eingesetzt haben.
Ah ja, die Umayyaden.
Genau. Zudem gab es massive Kritik an einer als ungerecht empfundenen Verteilung der riesigen Reichtümer, die durch die Eroberungen ins Reich flossen. Die Kluft zwischen der alten Elite und den neu hinzugekommenen und auch zwischen den verschiedenen Regionen wuchs halt.
Verstehe.
Muawiya selbst, ein Umayyade, nutzte dann die Ermordung Osmans geschickt als Vorwand. Er forderte Rache für Osman und stellte damit Alis Legitimität als Kalifen Frage, weil Ali die Mörder Osmans nicht sofort bestrafte. Was aber angesichts der chaotischen Lage in Medina auch kaum möglich war.
Klingt nach einem politischen Manöver.
War es wohl auch. Und dann kam es ja zu offenen Feldschlachten zwischen Muslimen. Zuerst die sogenannte Kamelschlacht.
Ja, die Kamelschlacht.
Genau. Ein besonders tragisches Ereignis, wirklich. Hier standen sich Ali und eine Gruppe gegenüber, die von Aisha, Mohammeds Witwe, angeführt wurde.
Aisha.
Ja, und von Talha und Zubayr, zwei sehr prominenten Gefährten Mohammeds, die Ali ursprünglich mal unterstützt hatten, sich dann aber gegen ihn wandten.
Krass. Ehemalige Verbündete.
Ja. Die Schlacht wurde nahe Basra im heutigen Irak ausgetragen und heißt Kamelschlacht, weil Aisha das Geschehen wohl von einem Kamel aus beobachtet haben soll. Ali siegte, Talha und Zubayr fielen. Es war das erste Mal, dass sich große muslimische Heere offen bekämpften. Ein echter Tabubruch mit traumatischen Folgen für die Gemeinschaft.
Und der Konflikt mit Muawiya eskalierte dann weiter zur Schlacht von Siffin im Jahr 657. Die Quellen beschreiben da ja eine besonders dramatische Wendung.
Ja, Siffin. Die Schlacht am Euphrat zog sich über Monate hin und war extrem verlustreich auf beiden Seiten. Als Alis Truppen militärisch die Oberhand zu gewinnen schienen, griffen Muawiyas Leute zu einer List, die ihnen angeblich der gewiefte Amr ibn al-As geraten hatte.
Und die war?
Sie hefteten Koranseiten oder sogar ganze Koranexemplare an ihre Speerspitzen und riefen zu einem Schiedsgericht auf, um das Blutvergießen zu beenden und Gottes Wort entscheiden zu lassen.
Wow, ein genialer Schachzug, um Alis Armee zu spalten, oder?
Exakt. Psychologische Kriegsführung vom Feinsten. Viele in Alis Armee, insbesondere die sehr frommen Koranleser, wollten natürlich nicht gegen das aufgespießte Heilige Buch kämpfen und drängten Ali, das Schiedsgericht anzunehmen.
Und Ali?
Ali wohl gezögert haben. Er hat wohl Muawiyas Motive durchschaut, musste aber dem Druck nachgeben. Doch genau diese Entscheidung führte zur nächsten Spaltung. Eine Gruppe seiner Anhänger, die später als Charidjiten, die Auszügler, bekannt wurden.
Ah, die Charidjiten.
Warf Ali vor, menschlichem Urteil zuzustimmen, wo nur Gott entscheiden dürfe. Kein Urteil gehört außer Gott, war ihr Schlachtruf. Sie sahen darin eine Sünde, erklärten Ali zum Ungläubigen und sagten sich von ihm los.
Das ist ja Wahnsinn. Eine Spaltung nach der anderen.
Ja. Das Schiedsverfahren selbst wird in den Quellen dann auch noch als eine Farce beschrieben. Die Vertreter beider Seiten konnten sich nicht einigen. Das Ergebnis war irgendwie manipulativ und löste den Konflikt keineswegs. Im Gegenteil.
Hat's also schlimmer gemacht?
Es schwächte Alis Position weiter, während Muawiya seine Macht in Syrien festigte. Die Fitna vertiefte sich und die Kharijiten entwickelten sich zu einer radikalen, puritanischen Bewegung, die sowohl Ali als auch Muawiya bekämpfte. Diese Ereignisse haben die Spaltungen innerhalb der Umma, der muslimischen Gemeinschaft, zementiert, die ja bis heute nachwirken. Insbesondere die zwischen Sunniten und Schiiten.
Und die Quellen deuten ja an, dass sich als Reaktion auf diese ständigen Anfeindungen und den Verrat gegen Ali bei seinen treuesten Anhängern, also der späteren Schia, der Partei Alis, die Idee eines von Gott besonders geleiteten, quasi unfehlbaren Imams zu entwickeln begann.
Richtig, das ist eine wichtige Entwicklung. Angesichts der politischen Wirren und der moralischen Kompromisse, die viele Anführer einbringen, entstand bei Alis Anhängern die Überzeugung, dass die Führung der Gemeinschaft nur einer Person aus dem Hause Mohammeds zustehen könne. Jemand, der über besondere göttliche Rechtleitung und Wissen verfüge.
Also nicht nur gewählt, sondern
genau.
Göttlich legitimiert.
Genau. Ali selbst wurde zur zentralen Figur dieser Sichtweise. Das war der Keim für das spätere schiitische Konzept des Imamat, das sich eben deutlich von der sunnitischen Vorstellung des Kalifats unterscheidet.
Wenn wir das jetzt alles mal so zusammennehmen, was sagt uns das über diese frühe Epoche? Die Quellen zeichnen ja ein extrem komplexes Bild. Da ist tiefer Glaube, der Berge versetzt hat, klar. Aber gleichzeitig eben auch brutales Machtstreben und sehr, sehr handfeste materielle Interessen.
Absolut.
Gewalt scheint ein ständiger Begleiter gewesen zu sein, nicht nur gegen äußere Feinde in den Eroberungskriegen, sondern auch mit erschreckender Härte nach innen gerichtet. Ich meine, 3 der ersten 4 Kalifen wurden ermordet. Und diese Bürgerkriege, die haben ja zahllose Opfer gefordert.
Es wird überdeutlich, wie schnell sich hohe Ideale und die raue Wirklichkeit der Macht vermischen und ja, oft auch widersprechen können. Die anfänglichen religiösen Impulse führten zu einer unglaublich dynamischen Expansion, zur Schaffung eines riesigen Reiches. Keine Frage.
Mhm.
Aber dieser Erfolg brachte eben auch gewaltige Herausforderungen mit sich. Konflikte um die Verteilung der Beute, um die politische Führung, um die richtige Auslegung des Glaubens. Und der Kampf um die wahre Interpretation wurde, wie die Quellen zeigen, nur allzu oft zum Instrument im Ringen um politische Autorität und Ressourcen.
Ja.
Es ist diese Ambivalenz, diese Spannung zwischen heiligem Anspruch und, naja, allzu menschlichem Handeln, die diese Zeit so faszinierend und zugleich auch beunruhigend macht.
In den Quellen wird ja auch eine Anekdote 1 zitiert, die genau darüber reflektiert. Kannst du vielleicht kurz andeuten, worum es da geht? Nur ganz grob.
Ja, gern. Im Grunde geht es in dieser Anekdote darum, wie spätere Generationen dazu neigen, historische Ereignisse und Figuren aus ihrem komplexen, oft widersprüchlichen Kontext zu reißen.
Ah, okay.
Und sie dann für ihre eigenen, aktuellen, politischen oder ideologischen Zwecke zu vereinnahmen. Die Anekdote warnt quasi davor, die Vergangenheit zu idealisieren oder zu dämonisieren. Sie plädiert für ein Verständnis der damaligen Akteure in ihrer Zeit, mit all ihren Motivationen, den Edlen wie den weniger Edlen. Sie dient als eine Art Kommentar im Text selbst, der uns daran erinnert, dass Geschichte oft als Steinbruch für die Gegenwart genutzt wird, sozusagen.
Puh. Das war jetzt wirklich ein intensiver Ritt durch eine Zeit voller gewaltiger Umbrüche. Tiefer Glaube und Aufopferung auf der einen Seite, unerbittliche Machtkämpfe, Gier und Verrat auf der anderen. All das verdichtet in diesen Auszügen aus dem historischen Roman Ganymed Zauerstalle. Es zeigt, wie unglaublich komplex und ja, konfliktreich die Anfänge waren. Und wie sehr doch zutiefst menschliche Motive diese weltgeschichtlichen Ereignisse geformt haben.
Und es hinterlässt vielleicht eine Frage, über die du ja noch ein wenig nachdenken möchtest. Inwieweit werfen die Muster, die wir da in diesen frühen Tagen des Islam sehen, also diese enge, oft problematische Verquickung von Religion und politischer Macht, die Rechtfertigung von Gewalt im Namen höherer Ziele, die erbitterten Konflikte um Ressourcen und Autorität, inwieweit werfen die vielleicht auch ein Licht auf heutige Konflikte? Nicht nur im Nahen Osten, sondern möglicherweise global. Wo erkennen wir heute vielleicht ähnliche Dynamiken, in denen Glaube, Macht und materielle Interessen auf, naja, komplexe und manchmal gefährliche Weise zusammenspielen? Das ist ein Gedanke, der über die spezifischen Ereignisse des 7. Jahrhunderts hinausweist und vielleicht zur Reflexion anregen könnte.